Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und einen guten Abend oder auch gute Nacht zur 152. Episode der Birdwatch. Wir auch die NFL kehren wir aus der Sommerpause zurück. Wir hatten es euch versprochen, wir haben es angekündigt. Es gibt eine Menge Themen, über die wir besprechen müssen. Wir haben, wie lange hatten wir jetzt eigentlich frei, Dennis? Dir erstmal einen schönen guten Abend. Wie lange haben wir uns jetzt freigenommen? Waren es 3 oder 4 Wochen?
Moin, 4 Wochen.
4 Wochen. Es ist witzig, weil irgendwie kam mir das vor, als wäre es gestern, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also mir kommt schon wie 4 Wochen vor, aber du hast ja auch 4 Wochen lang nicht mit uns kommuniziert.
Ja, ich habe nicht eine Nachricht in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, glaube ich, bis Sonntag. Das kann gut sein, ja. Ich habe komplett abgeschaltet, auch von Persönlichkeiten wie dir.
Ja, ich wollte dich trotzdem unter den Bus schmeißen dafür. Also so ist es nicht.
Nein, weißt du, ich hab meine Urlaubszeit genutzt, Dennis, und habe auch keinen Gedanken an dich verschwendet. Nein, Spaß, okay.
Bro. Weißt du, in der letzten Folge noch sage, aber wir quatschen ja in WhatsApp die nächsten Tage und dann kommt 4 Wochen lang nicht eine Nachricht. Nicht, selber mal was reinschreibt, nicht eine Antwort. So einer ist er.
Ja, was willst du machen, Dennis? Handy war aus. Joshua war im Urlaubsmodus, eine Menge ist passiert. Das Dröseln war auch noch auf. Lukas ist heute nicht mit dabei. Lukas denkt sich, er macht noch eine Woche länger als wir. Und Community, ihr wisst, wie es läuft. Wenn einer von uns fehlt, es ist alles wie gehabt, es hat sich nichts verändert, auch wenn es eine neue Saison ist jetzt. Wir holen jemanden aus der Community dazu und es hat sich jemand gemeldet. Es gibt sich wieder jemand, die Ehre, auch noch ein bisschen rusty. Und in dem Sinne freue ich mich sehr darauf, Morten zu begrüßen. Na, Morten.
Ja, moin in die Runde, moin an alle, die zuhören und endlich wieder nach 4 Wochen qualitativer Podcast, den man im Auto hören kann.
Ach, guck mal, Dennis, da wird direkt wieder gebauchpinselt, ne?
Hast du ihm vor was bei PayPal überwiesen, oder?
Nein, leider nicht.
Leider nicht. Nein, das ist mir sehr zu schätzen. Morten, wie geht's dir?
Ja, wie gesagt, typisch Montag halt, aber wenn du heutzutage mit einem Cardinals-Jersey, Cardinals-Cappy beim Football irgendwo rumläufst, dann guckt dich jeder an, als ob du bemitleidenswert und die ärmste Sau ja im Stall bist, aber ansonsten geht's mir ganz gut. Also
ja, nicht erst seit letztem Jahr.
Ja, an der Stelle kleine Anekdote vom Wochenende. Ein Bekannter, der früher selber Football gespielt hat, fragt mich, wie kann man eigentlich Cardinals-Fan werden? Wie geht das? Augenblick vorher hat er mir erzählt, er hat als Jugendlicher, war mal bei einem Probetraining, wo der Izumi ihn ausgewählt wollte für die Jugendnationalmannschaft. Hat ihn nicht genommen, weil er nicht gut genug war. Und habe gesagt, das erklärt doch schon alles, oder? Wenn du Ahnung hast, was du Cardinals-Fan, wenn nicht, gehst du halt nicht zur Nationalmannschaft.
Punkt. Warum wirst du bei sowas direkt persönlich, Dennis?
Ich weiß aber, wem ich es tun kann.
War er ein guter Freund, oder was?
Ja, guter Bekannter, ja.
Ja gut, dann hätte ich ihm auch einen reingedrückt, keine Frage. Na, also von daher, ja, schade, dass es nicht gereicht hat an der Stelle. Ne? Ja, wirklich schade. So, aber genug Rumgeplänkel, Leute. Ich würde sagen, widmen wir uns den ernsten Themen des Lebens. Wir haben einiges zu besprechen. Trainingscamp geht diese Woche los, darüber werden wir sprechen. Während unseres Urlaubs hat ebenfalls, ich will nicht sagen Transfer stattgefunden, weil es kein Transfer ist, aber DeAndre Hopkins hat ein neues Zuhause gefunden, darüber werden wir sprechen. Und wir werden uns natürlich auch so ein bisschen die Flightplan-Folge zu Genüge führen, die in der Zwischenzeit veröffentlicht worden ist. Und das werden wir auch so ein bisschen Revue passieren lassen, nochmal über die Personalie Kyler Murray sprechen, die Entwicklung, die dahinter steht, etc. Das alles steht heute auf dem Stundenplan. Mal gucken, wie viele Minuten wir damit gefüllt bekommen. Aber um der Agenda-Reihenfolge treu zu bleiben, würde ich sagen, wir fangen mit dem Thema DeAndre Hopkins an. DeAndre Hopkins hat, während, wie gesagt, unserer Urlaubspause neues Zuhause bei den Tennessee Titans gefunden. 2 Jahre, 32 Mille insgesamt, je nachdem. Er hat, glaube ich, 3 Millionen pro Jahr Incentives, je nachdem, wie gut er spielt. Und glaube, verdient dieses Jahr wohl bis zu 15 Millionen Dollar an dem Vertrag, wenn er denn gut spielt. Und an sich ja erstmal tolle Neuigkeit. Herzlichen Glückwunsch, DeAndre. Du hast ein Zuhause gefunden. Ich weiß nicht, wo ihr aber gedanklich bei dem ganzen Szenario ansetzt. Ich habe angesetzt bei, dem Zitat, dass DeAndre Hopkins, sag ich mal, während seiner Suche nach einem neuen Team zugänglich gemacht hat. Und zwar hat er ja gesagt, ich paraphrasiere, ich suche nach einem Team, das soll drei Dinge haben. Einen vernünftigen Quarterback, mit dem ich spielen kann. Eine Defense, die Championships gewinnt. Und das dritte war, was war das dritte noch gleich? War das stabiles Management? Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher.
Ich auch nicht. Ich meine, dass er nur Contender damals gesagt hat.
Ja, irgendwie so eine Kiste. So. Und jetzt ist er bei den Tennessee Titans gelandet. Ja, gut. Ich glaube, ich muss den Punkt nicht ausführen, damit jeder versteht, worauf ich hinaus will. Aber die Titans wissen ja gerade wahrscheinlich noch nicht mal, wer der Quarterback der Zukunft sein wird.
Also mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war, da hat der gute DeAndre ja den Schröder gemacht.
Den Schröder?
Ja, den Dennis Schröder in der NBA. Der irgendwie 5-Jahres-Vertrag über 100 noch was Millionen abgelehnt hat, weil er mehr Kohle haben wollte und dann für irgendwo 4-5 Millionen was schreiben musste, weil ihn keiner genommen hätte. Also so ähnlich, also ich sag mal so, 32 Millionen auf 2 Jahre, ich glaube 26 ist dann die Hauptsumme, wenn man die Incentives weglässt, ist er erstmal gar nicht viel. Also kriegt der Tennessee das in 2 Jahren, was er in der Saison in einem Jahr bekommen hätte, ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ich glaube einfach, er hat sich definitiv verzockt oder sein Marktwert definitiv höher eingeschätzt, als er eigentlich war. Wenn man gelesen hat, am Ende haben noch die Patriots mitgeboten und die Titans und da ja von den Patriots keine Zahlen bekannt worden sind, vermute ich mal einfach, er hat sich für das lukrativere Angebot für ihn entschieden, für das höher dotierte Angebot am Ende des Tages, weil beide sind keine Contender, beide sind nicht mit einem überaus guten Quarterback gesegnet. Die Defense der Patriots kann man vielleicht noch als gut einschätzen, um was zu gewinnen, ja. Und das Management der Patriots auch, aber er ist halt bei den Titans gelandet. Also ich glaube einfach, er hat sich den ganzen Sommer über tierisch verzockt und hat das Bestmöglichste jetzt noch rausgeholt, was er kriegen konnte.
Ja, Morten, willst du auch deine Meinung kundgeben?
Ja, ihr habt eigentlich relativ schon viel gesagt, was ich mir auch gedacht habe. Also beziehungsweise erstes Mal habe ich mir gedacht, warum? Und überhaupt Titans? Und zweitens habe ich mir gedacht, du hast an sich, oder als DeAndre Hopkins hast du bestimmt, ich weiß nicht, wie viel er bei den Texans damals gekriegt hat, an sich bestimmt viel Geld verdient, kannst gut leben, alles drum und dran. Und was ist dir jetzt endlich wichtiger? Willst du nochmal richtig, richtig abcashen oder möchtest du diesen verdammten Ring am Finger haben? Und ich glaube, es gibt einige Spieler in seiner Situation, die hätten definitiv den Ring gewählt. Er hatte für meinen Geschmack allerdings gesagt, mir ist das Geld wichtiger. Muss ja jetzt jeder selber wissen, aber er wurde ja damals oder gerüchteweise auch mit den Bills, glaube ich, in Verbindung gebracht. Und ich hätte an meiner Stelle, wenn ich Hopkins gewesen wäre, hätte ich gesagt, alles klar, ich verzichte so gut es geht auf Geld. Ich spiele natürlich nicht umsonst, ist ja klar, aber immer noch verletzungsintensiver Sport. Aber ich hätte mir jemanden gesucht, mit dem ich vielleicht den Ring gewinnen kann. Und dann hätte ich eigentlich alles erreicht, was ich in meiner Karriere erreichen kann.
Ja, richtig. Also ich denke auch, die Wahl hätte besser ausfallen können, aber ich glaube, das geht dann halt, wie gesagt, so ein Stück weit in das, was Dennis gesagt hat, von wegen, du hast dich einfach verzockt.
Ist die Frage auch, inwieweit die Cardinals oder das Office der Cardinals erst in dem Sinn schuld gewesen ist, weil wir ja auch erst, was wollen wir haben, einen Second-Round-Pick, glaube ich, für Hopkins und das hat ja auch keiner gezahlt.
Naja, aber... Ja, Dennis?
Für seine Gehaltsverhandlung kann das Front Office Cardinals ja nichts mehr, nachdem er entlassen wurde.
Okay, nachdem er entlassen wurde. Aber während er noch bei uns war, wollten wir den ja auch traden. Da hat er auch keiner angewiesen.
Nö, aber er war ja jetzt ja wie viele Monate Free Agent? Also
2,5.
Ja. Das ist für ein Receiver in der Güteklasse, wenn er denn fit ist, doch schon eine Menge Holz, finde ich.
Also, ja, stimmt. Also, Ich glaube, man kann nicht von der Hand weisen, dass anscheinend die Bedenken um DeAndre Hopkins, weil spielerisch ist der Mann immer noch Weltklasse, keine Frage. Man muss sich einfach nur mal zu Genüge führen, was der abgerissen hat, nachdem er dann nach der Suspension zurückgekommen ist. War mir nichts, dir nichts, wieder der meistgetargetete Wide Receiver bei uns und hatte am Ende des Jahres auch die meisten Yards. Also da musst du dich halt fragen, woran es gelegen hat. Spielerisch ist es, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass er immer noch was im Tank hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass A, dass die Suspension einmal an sich den Marktwert geschwellert hat. B, dass sein Verletzungshistorie in den vergangenen Jahren seinen Marktwert geschmälert hat. Und C, dass auch, sage ich mal, vielleicht sogar die Einstellung, die er dann zum Ende des letzten Jahres hingebracht hat, den Cardinals gegenüber, seinen Marktwert geschmälert hat. Weil zu sagen am Ende des Jahres, yo, ich fühle mich jetzt hier nicht so klasse und deswegen höre ich auf zu spielen, weil wir können eh nichts mehr erreichen, ist vielleicht nicht das beste Bewerbungsstellungsmerkmal, ja, um dich bei anderen High-Potential-Franchises unterzubringen, weil du kannst einen Case dafür bringen, dass so viele Franchises am Ende des Tages umso erfolgreicher sind, desto tiefer wirklich diese Teamverbundenheit etabliert ist. Und ganz offensichtlich bringt DeAndre Hopkins diese Mentalität, sobald es einmal nicht gut läuft, eben zum Teil möchte ich jetzt sagen, ich möchte da nicht irgendwie eine Regel draus machen oder sowas. Aber offensichtlich, kann das der Fall sein. Also ich glaube schon, dass einige Faktoren dazu geführt haben, dass der Marktwert von Hopkins tatsächlich gesunken ist. Dass man das, oder dass die Cardinals das ja wahrscheinlich dann auch die bittere Pille schlucken mussten, als sie während den Trade-Verhandlungen niemanden gefunden haben. Ich meine, zuerst wolltest du einen First-Round-Pick haben, dann hast du die Erwartungen aber ganz schnell adjustiert und hast gesagt so, ey, Second, Third, teilweise waren ja in Gesprächen im Fifth-Rounder und Hauptsache, du nimmst den Vertrag mit so ungefähr oder komm, ich gebe ihn dir für lau und du nimmst die Vertragssumme. Ciao, Kakao. Das haben die Cardinals auch relativ schnell realisiert und am Ende des Tages hat sich das auf den freien Markt dann natürlich am Ende ausgewirkt, ne, den DeAndre Hopkins jetzt hatte. Und ich sag mal so, was ich am Anfang gesagt habe, wonach DeAndre Hopkins gesucht hat in den Tennessee Titans, hat er so ziemlich gar keine von den Charakteristika da gefunden, mit Ausnahme vielleicht von einem stabilen Management. Aber auch da hat der General Manager gewechselt dieses Jahr. Also von daher schwierige Nummer. Glaube, es war nicht sein Traumziel. Wie Dennis sagt, oder wie auch ihr beide gesagt habt, da wird jetzt mit Sicherheit auch, ja, die Deal-Size am Ende einfach eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Und wirklich long-term ist der Deal auch nicht 2 Jahre. Da weißt du, bei den Cardinals wärst du länger unter Vertrag gewesen und hättest eine höhere Vertragssumme gehabt, so viel lässt sich sagen.
Abgesehen davon, noch kurz zu Mortons Einwand, lieber weniger nehmen, aber dafür zum Contender. Diese Offer musst du erstmal haben, wenn die ihn nämlich gar nicht haben wollen. Weil das waren immer nur Gerüchte von außen, ne? Das waren jetzt keine Gerüchte von vom Team selbst. Also weder von den Chiefs noch von den Bills, das kam immer nur durch irgendwelche Reporter. Zumindest habe ich nur was von Reportern gelesen. Ne? Das wäre Chiefs, mit denen er was gewinnen kann, aber wenn die gar nicht haben wollen, hat er vielleicht auch gar nicht die Option zu sagen, ich nehme weniger Kohle für den Ring.
Ja, das stimmt.
So, und jetzt, ich weiß nicht, also ich meine, DeAndre Hopkins hat ja gegebenenfalls noch eine ganz moderate Ausgangssituation. Einfach insofern, dass das die Titans gegebenenfalls im Team sind, dass so ein Wide Receiver wie ihn tatsächlich ganz gut utilizen kann, weil die haben ein starkes Laufspiel. Wenn du der Daumenregel folgst, hast du ein starkes Laufspiel, öffnet sich das Passspiel. Aber ich sag mal so, das war bei den Tennessee Titans letztes Jahr auch nicht das Prachtexemplar der Liga, obwohl du ein Prachtexemplar Running Back hattest. Und Ryan Tannehill sah jetzt auch nicht aus wie das Jahr davor. Also von daher irgendwie, man hatte den Eindruck letztes Jahr, die Titans waren auf einem absteigenden Ast. Und man kann ganz guten Gewissens sagen, jetzt unabhängig davon, von dem, was DeAndre Hopkins in seinem neuen Team gesucht hat, die Titans sind mit Sicherheit für ihn nicht der Favorite Landing Spot gewesen am Ende des Tages.
Ja, Haken hinter, oder?
Würde ich so unterschreiben.
Alles klar. Gut, dann fahren wir fort. Dennis, jetzt bin ich dran, damit dich unterm Bus zu werfen.
Na, mach mal. Wenn du dir kein Problem hast.
Also Community, folgendes Szenario, okay? Ihr macht seit 2,5 Jahren diesen Podcast. Und jetzt stellt euch vor, nach 4 Wochen Urlaub kommt ihr hier hin und ihr habt von Joshua die Agenda bekommen, ey, wir reden über die Flightplan-Folge. Jetzt kommt Dennis. Pass auf, wie gesagt, macht seit 2,5 Jahren diesen Podcast, bereitet sich absolut 0,0 vor und sagt, Josh, ich gucke die Flightplan-Folge. Das war am Samstag. Kann ich ja nachholen, hat er gesagt. Und jetzt krieg ich um 7:58 Ortszeit Deutschland gesagt. Ja, du, ich habe nur 5 Minuten geschafft. Ich kann mir dieses Format einfach nicht reinziehen. Dennis, was ist dein Verteidigungsplädoyer?
Erstmal, das weißt du schon länger, dass es nicht mein Format ist, dass ich das sonst auch nicht gucke. Und ich wollte dir einen Gefallen tun, aber der war halt nach 5 Minuten vorbei, weil...
Da hast du es ja echt gut mit mir gemeint, mit deinem Gefallen.
Also ich bin dir insofern schon entgegengekommen, dass ich überhaupt versucht habe, es zu gucken.
Das hast du tatsächlich und das weiß ich sehr zu schätzen. Weil, guck mal, du versuchst es immer wieder und du scheiterst immer wieder kläglich.
Ja, deswegen lass es dort bleiben.
Gut. Dann kannst du dich auch in den nächsten 10 Minuten ganz aus der Diskussion raushalten, denn dann werde ich jetzt erstmal ein entspanntes, gemütliches Schwätzchen mit Morten führen. Ja, Stößchen auf seine Gesundheit. Besser. So. Nein, also, die Cardinals hatten ja wieder hier eine ihrer neuen Flightplan-Folgen veröffentlicht und die war ja wirklich mit ausschließlich auf Kyler Murray fokussiert. Also, die haben im Rahmen dieser Flightplan-Folge die komplette Story aufgearbeitet von Kyler Murrays Rehab, startend natürlich damals. Dritter Spielzug gegen die New England Patriots in Woche 12. Oder was war Woche 12, ne? Wo er sich verletzt hat. Genau, danke. Nee, 3. Januar nicht, Dezember.
Dezember, ja, Entschuldigung.
Dezember. Alles gut. Wo er sich ja beim dritten Spielzug verletzt hatte, wo er sich den Kreuzbandriss zugezogen hat. Später wurde ja dann bekannt, dass er sich auch den Meniskus gerissen hatte dabei. Und da hat die Flightplan-Folge eben angesetzt und den kompletten Rehab-Prozess bisher durchgenommen. Morten, ich möchte die Frage absichtlich so frei formulieren. Was waren so deine Gedanken, während du die Folge geschaut hast?
Also meine Gedanken zuerst, als ich die Folge geschaut habe, waren, war eine gute Folge. Also besser als die ersten beiden, was ich auch im Vorgespräch gerade auch schon gesagt habe. Was ich mir von der Folge so ein bisschen erhofft habe, ist, dass man vielleicht, ich meine, das ist jetzt wieder Medien hochgespielt, vielleicht, keine Ahnung, aber es wirkte auf mich relativ authentisch, dass du siehst, dass Kyler vielleicht auch ein bisschen an seinem Leadership gearbeitet hat, dass er vielleicht auch ein bisschen in seiner Persönlichkeit wieder wächst. Ich meine, der Junge ist jetzt 25 Jahre alt und spielt jetzt seit 4 Jahren in der NFL, ich weiß es gerade gar nicht. Und ja, erstmal zu gucken, wie er mit der Verletzung auch überhaupt umgeht, rein auch vom Kopf her, weil das ist ja nicht die schlimmste Verletzung, die so ein Sportler sich halt zuziehen kann. Und ja, von der Regeneration her wirkte, oder wie er den ganzen Prozess alles aufgenommen hat, wirkte mich sehr konzentriert, sehr, sehr fokussiert. Und was ich am besten an der Folge fand, war, wo er dann halt seinen Moment hatte, wo seine Statue präsentiert wurde. Da habe ich mir nur gedacht, so, okay, du merkst langsam vielleicht, du hast dir diese Verletzung zugezogen, du weißt, wie schnell das passieren kann, er wächst mit dieser Situation und ist dann vielleicht der Leader, den wir halt brauchen. Weil das hat er in manchen Situationen die letzten Jahre ja nicht unbedingt gezeigt. Da sah es eher aus wie so ein bedröppeltes Kind auf dem Rasen und pfefferte seinen Helm weg und war relativ beleidigt, so ungefähr. Ne? Mhm. Ihr habt schon oft genug darüber diskutiert. Und ich sag mal so, wer so jetzt die neue Netflix-Doku Quarterback geguckt hat, so ein Mahomes zum Beispiel, wenn der sich verletzt, also man kann von Mahomes halten, was er möchte, was man will, aber das ist ein Leader, der gibt nicht auf, der hat Bock zu gewinnen, der würde auch spielen, wenn ihm beide Beine amputiert werden oder sowas, ne? Der würde die Dinge trotzdem noch werfen und ich hoffe einfach, dass er diese Mentalität jetzt einfach noch festigt, noch mehr der Leader wird, den wir brauchen und halt mit dem Vertrag, den er eh schon hat, jetzt unser Franchise-Quarterback für die Zukunft wird, ne? Also... Das sind die ersten Gedanken, die ich bei der oder nach der Folge halt hatte.
Ja, ganz kurz, um damit Fakten anzusetzen. Dieses Jahr sind 16 Mille Vertragssumme, die er bekommt. Nächstes Jahr 52. Und wenn man das zusammenfassen möchte, was du gesagt hast, dass er dann einfach den 52 Millionen am Ende des Tages auch gerecht wird. Ja, ich glaube, das ist der Anspruch, den man haben kann an das kommende Jahr. Ich finde, du hast viel Wichtiges gesagt und ich möchte mit einer oder an einer Situation aufgreifen. Einfach, dass man merkt wirklich, dass sich Kyler entwickelt. Und das war halt, und ich möchte da auch die Szene aufgreifen, die du genannt hast, von wegen, ne, bei dem Statue Unveiling, wo die Statue veröffentlicht worden ist von ihm, ne, in Oklahoma. Und wie er auch einfach da zu den Leuten gesprochen hat. Also, das hast du ja noch nie gesehen bei uns. Weißt du? Also einfach, was er da für Reden geschwungen hat, wie er da aufgetreten ist gegenüber den Fans oder der Fans, das hast du noch nie gehabt in den letzten 4 Jahren, die er für die Cardinals gespielt hat, um dir die Frage zu beantworten. Es geht ins 5. Jahr.
Danke.
Bitte. Hat er noch nie so einen Auftritt hingelegt. Als ich das gesehen habe, hätte ich mir gewünscht, von wegen, so adressiert er mal die Fanbase der Cardinals zum Beispiel, ja? Oder halt das Team generell. So, das war mein Gedanke dabei. Von wegen so, wow, okay, anscheinend steckt es ja in ihm. Kann er das nicht bitte auch zu Hause machen, so ungefähr? Ja, nicht nur das nette Nachbarskind sein, das immer zum Spielen vorbeikommt, weißt du, sondern das Ganze halt auch zu Hause macht und hier mal ein bisschen die Spüle tätigt. Das war so mein Gedanke dabei, bei der Situation. Darüber hinaus aber, und das ist noch ein anderer Punkt, was, glaube ich, auch unheimlich zu Kylers Development beiträgt und nicht von der Hand gewiesen werden kann, ist die Rolle dabei von Jonathan Gannon und dem ganzen neuen Coaching- und Managing-Staff. Und das hat er ja auch selber in der Folge gesagt. Und ich glaube, damit hat er auch so ein Stück weit Kritik an dem alten Regime geübt, dass er gesagt hat, ich werde coachable sein. Ja, dass er gesagt hat, er findet die Vibes klasse, Jonathan Gannon insbesondere. Also ne, die Rolle, das, was er, wie er auftritt, dass er da vertritt und so weiter, das hat er ja gesagt, das findet er absolut genial. Und ich denke auch, wie gesagt, dass die eben zu Besuch bei diesem Statue Unveiling gewesen sind, hat unmittelbar dazu beigetragen, dass Kyler die nur noch mehr respektiert, weil bis dahin hatten die gar keine Verbindung, die waren komplett, das war denen ja komplett gleichgültig, wenn du so möchtest.
Ja, der hat ja nur einmal in der Facility gesehen, als er da vorgestellt worden ist.
Ne? Aber wenn du dann direkt als neues Coaching und Managing Staff, wenn du da direkt, und Isaiah Wolfolk war ja auch mit dabei, es waren ja nicht nur Jonathan Gannon zum Beispiel, sondern wie gesagt auch der Quarterbacks-Coach, Isaiah Wolfolk, jetzt der neue, wenn du als neuer Staff bei so einem persönlichen Moment einfach aufläufst, ne? Und ich glaube, Kyler wusste ja noch nicht mal, dass die kommen, also zumindest ging das so aus der Folge heraus, dann bist du natürlich einfach A, unheimlich geflasht und B, weißt du, okay, von dem alten Management hätte ich das jetzt nicht unmittelbar erwarten können. Also ich glaube, das Management signalisiert Kyler doch einfach extrem viel sicher und ich glaube, deswegen öffnet er sich auch so ein Stück weit und kann dem ganzen oder der ganzen Situation einfach sehr viel mehr Vertrauen schenken als zuvor und sagt deswegen auch so, ich werde coachable sein, aber, und da knüpfen wir jetzt nochmal an den Kritikpunkt an, den Kyler gegebenenfalls auch gegenüber dem alten Regime dann ausgesprochen hat, öffentlich, wenn es halt nicht läuft, müssen wir uns halt in den Spiegel gucken und gucken, woran es gelegen hat. Und wir haben in unzähligen Folgen darüber gesprochen und uns ist das aufgefallen, Dennis, weißt du? Wenn uns auffällt, dass Cliff Kingsbury David Blau im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers 55 Mal den Ball werfen lässt, während James Conner 6 Yards pro Carry macht und das jede Woche durchzieht, dann weißt du, da hat sich jemand nicht in den Spiegel angeguckt und gefragt, woran es gelegen hat. So, und ich glaube, Kyler, und das hast du ja auch gesehen, mit dem Frustrationslevel, das sich über die letzte Saison hin vor allem gegenüber Cliff Kingsbury entwickelt hat. Ich meine, sinnbildlich dafür ist die Szene aus dem Saints-Game, wo er ihm mal ordentlich die Leviten lest, wo Dennis ja auch gesagt hat, so, das geht überhaupt nicht, aber das ist eine andere Debatte. Einiges war im Argen. Kyler hat sich extrem, sage ich, glaube ich mal, ich will nicht sagen übergangen gefühlt, aber es gibt hier den einen Podcast, also diese Lockdown-Podcast-Serien, Lockdown Podcast und der Host von denen, der sagt immer, Kyler Murray hat nicht wegen Cliff Kingsbury gewonnen bisher, sondern trotz Cliff Kingsbury. Also, ne, so eine Geschichte. Und ich glaube, das ist einfach sinnbildlich und ich glaube, das wird auch ihm bewusst. Und man merkt es einfach, wie er über das neue Managing und neue Coachings, der spricht, einfach unheimlich viel Vertrauen bereits im Spiel, obwohl ja noch nicht wirklich viel passiert ist. Darüber hinaus, was ist noch aufgefallen? Also, wie du gesagt hast, also Kyler geht halt einfach seinen Rehab-Prozess im Generellen einfach unheimlich unheimlich diszipliniert an. Ne? Also wenn du guckst, was er macht, welche Einblicke er einem auch gewährt, ich glaube, sowas haben wir auch noch nicht gesehen von ihm bisher. Alleine ne, bei ihm zu Hause, dass er private Hobbys teilt, dass er auf Hawaii ist und so weiter und so fort. All das, wir werden so ein Stück weit Teil von Kyler Murrays privatem Leben und das haben wir in den 4 Jahren zuvor nicht wirklich erleben dürfen. Ja, Morten?
Gerade die Stelle, wo du das ansprichst, als sie zu Hause mit seinem Vater am Pool die Bälle geworfen haben, Aaron Pets. Und da fand ich das von dem Vater ganz gut. Ich weiß nicht, ob es so ein kleiner Seitenhieb gewesen ist. Er sagte ja, es gibt viele Kids oder viele Leute mit Talent, aber Talent ist kein Garant für Erfolg. Und das fand ich halt ganz cool, wo er ihm, oder ich denke mal unterbewusst gesagt, so Sohn, ne, streng dich an, weil du hast Talent, aber den Erfolg musst du dir erarbeiten. Das kann kein anderer für dich machen. Aber fand ich nämlich auch gut, dass er wirklich, wo er Vater auch sagte, wir machen das jeden Tag. Und ich denke mal, dass sie nicht nur Bälle werfen, sondern auch wahrscheinlich zu Hause andere Klamotten für seine Reha machen, dass sie sich da auch wirklich dahinter setzen und dass er selber auch sagt, ich gehe nicht das berüchtigte Call of Duty spielen oder sowas an. Ich setze mich da hin und arbeite dafür, dass ich ein besserer Spieler werde.
Ja, und da hat er sich ja auch noch einen Witz erlaubt. Und das passiert ja auch schon selten, ne? Wo er gesagt hat, ja, die ganze Welt denkt ja, ich bin so ein Profi-Gamer, bin ich überhaupt nicht. Ja. Also von daher, da hat er sich ja auch mal einen rausgenommen. Aber alleine das, dass er darüber öffentlich einen Witz reißt, und das sind schon, also das ist schon viel von Kyler Murray. Also ich meine, wenn du das im Vergleich zu dem setzt, was er uns bisher gegeben hat, an Emotionen und an Offenheit, hat halt mehr so dem Level Cliff Kingsbury geglichen. Weißt du, als wäre er so der Hemmungsfaktor gewesen, von wegen Cliff ist auch eher verschlossen. Empathie sagt dem Mann überhaupt nichts, Emotionen auch nicht. Weißt du, du hattest mehr so das Gefühl, das wäre so der Riegel quasi, der dann vor Kyler Murray geschoben wird und deswegen nimmt er so ein bisschen die Identität an. Und jetzt, wo, keine Ahnung, wo das neue Regime da ist, mit der Verletzung gegebenenfalls auch, aber dazu komme ich gleich auch nochmal, siehst du halt einfach so einen Switch. Ne? Einfach auch, wie sich Kyler Murray in der Öffentlichkeit gibt. Ich meine, wir hatten das in den vorherigen Folgen schon mal gesagt, es ist auch auffällig, dass er so viel twittert überhaupt, dass er so viel irgendwo überall seine Tweets drunter klatscht und damit hat es ja nur angefangen. Ne? Und das mündete jetzt in vollem Umfang in der Flyplan-Folge, wo man echt viel Input bekommen hat über ihn und mit ihm.
Das ist richtig.
Und von meiner Seite aus zumindest der letzte Punkt, den ich noch aufgreifen wollen würde, ist dieser Leadership-Aspekt. Ich glaube, wir können von Kyler Murray erwarten dieses Jahr, dass er sehr, sehr, sehr viel mehr visueller tatsächlich auch, aber ich glaube auch einfach vollumfänglich die Rolle des Leaders tatsächlich der Arizona Cardinals einnehmen wird. Von dem, was man bisher diese Offseason mitbekommt, von dem, was man in der Flyplan-Folge gesehen hat, von dem, was er auch selbst eingeräumt hat. Er selbst hat ja in der Flyplan-Folge gesagt, so, ey, ich habe das Gefühl, ich bin weiser geworden. Ich habe realisiert, dass ich nicht jeden Spieler so, sage ich mal, nicht an jeden Spieler so herangehen kann, wie ich das bei mir selber machen würde, weil ich zum Beispiel, und ich paraphrasiere wieder, ich wäre zum Beispiel jemand, der braucht das Ganze kompakt und scharf. Weißt du, auf mich kommst du zu, sagst, was Sache ist und dann ist gut. Aber andere Leute brauchen halt nicht diesen harschen Ansatz, sondern vielmehr, sage ich mal, das Ganze auf einer anderen Ebene. Und das zeichnet halt eben auch einen Leader aus. Du hattest sowas mit Kurt Warner zum Beispiel früher oder Carson Palmer auch. Das sind Qualitäten, die damals gehabt haben, wo du gesagt hast, ich weiß, wie ich mit wem sprechen muss. Ich weiß, wie ich, welche Persönlichkeit bei mir im Team zu leaden habe, zu führen habe. Und anscheinend, wenn man Kylers Worten Glauben schenkt, ist er dahingehend weiser geworden, weil es das Ganze jetzt sehr viel mehr, sage ich mal, auch in der Praxis am Ende des Tages umzusetzen. Und bleibt auf jeden Fall einfach nur noch zu sehen, wie er die Rolle dann ausfüllt. Ich meine, er wird auch einige Spiele nicht spielen, natürlich am Anfang der Saison. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ich glaube auch schon da wird die Leadership-Rolle an der Seitenlinie sehr viel mehr visuell wahrzunehmen sein als je zuvor. Je zuvor.
Ja, ich glaube auch, das hat einfach, oder diese Entwicklung hat einfach auch, glaube ich, damit zu tun, dass wir jetzt, dass sich, glaube ich, auch Gannon und Monty Ossenford einfach auch mehr drum kümmern und auch gerade Monty Ossenford, der gesagt hat, wir haben hier keinen Egoismus, findet hier nicht statt. Ich glaube, dass sie mit ihm auch mehr reden und hinter ihm stehen oder vielleicht mit ihm viele Dinge durchsprechen, die so ein Cliff Kingsbury vielleicht nicht getan hat.
Ja.
Und das, was du gerade sagtest, Cliff hat dann eher gesagt, so Kyler ist immer das Problem oder vielleicht haben wir eine Riegel vorgeschoben und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen gelöst, beziehungsweise für alles ist es ein Neustart und man kann vielleicht viel besser damit arbeiten. Ne? Ich hoffe, dass die Arbeitsmentalität generell in der Facility durch den ganzen neuen Staff wirklich besser wird.
Ja, und jetzt wollte ich noch einen allerletzten Punkt anführen und ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich habe so ein Stück weit das Gefühl gehabt, dass die Verletzung von Kyler Murray tatsächlich Fluch und Segen zugleich ist. Weil ich glaube, gerade durch die Verletzung, gerade dadurch, dass er daran gehindert wird, durch das zu leaden oder zu führen, was er in den letzten Jahren als Führerschaft verstanden oder definiert hat, nämlich seine Taten tatsächlich sprechen zu lassen, zu zeigen, was Leadership ist, ne? Dass er mit seinem Talent führt, dass er auf dem Spielfeld alles gibt, was er hat, aber dass Leadership am Ende des Tages darüber hinausgeht. Und ich glaube, gerade dadurch, dass du dann, wenn du so eine lebensverändernde Verletzung erfährst, ja, die dich wirklich, ich will nicht sagen, bodenständig werden lässt, aber dir eine andere Perspektive schenkt, dass Leadership eben nicht nur auf dem Feld stattfindet, sondern tatsächlich auch neben dem Feld. Ich glaube, das ist etwas, was gegebenenfalls jetzt gerade durch die Verletzung auch bedingt und dadurch, dass er halt eben nicht auf dem Spielfeld stehen kann, Kyler Murray vielleicht ein Stück weit mehr bewusst geworden ist. Ne? Hat irgendwie so was von wegen so, ey, yo, ich gehe ins Exil und werde mir mal ein paar Sachen klar, so ungefähr. Weil ich weiß, ich habe vielleicht verkackt oder sowas. Und ich glaube, vielleicht hat diese Verletzung tatsächlich einfach nochmal eine komplett neue Perspektive auf die Sache gegeben. Und bedingt tatsächlich auch so ein Stück weit den Switch in der Mentalität von ihm, auch gerade in Sachen Leadership.
Würde ich so unterschreiben.
Dennis, du hast die letzten 15 Minuten keinen Bauch von dir gegeben. Was hältst du davon?
Darf ich wieder?
Du darfst wieder. Du hast Freigabe.
Ja, ja, du hast recht.
Ich habe recht.
Ja, was sich jetzt an Leadership bei Kyler verändern wird, ich meine, in diesen Videos, die da jetzt präsentiert werden, die sind für mich immer in der Hinsicht nicht unbedingt aussagekräftig, weil da wird sicherlich nichts reingeschnitten, was ihnen schlecht dastehen lässt. Da werden sicherlich die Aussagen korrigiert, wenn sie nicht so getroffen worden, wie sie am besten klingen würden.
Zensur!
Nee, ja, nicht Zensur, aber ich denke mal, ein vernünftiger Schnitt oder Regisseur wird das schon so in Szene setzen, wie er es haben möchte. Und deswegen finde ich solche Aussagen in solchen Image-Videos immer so ein bisschen, man sollte da nicht zu viel reininterpretieren, sage ich mal so. Wenn aber die ganze Verletzung dazu beiträgt, dass er sein Leadership überdacht hat und dadurch positiv verändert, dann gehe ich voll mit deiner Aussage, dass die Verletzung Fluch und Segen ist. Weil Fluch, weil er natürlich nicht spielen kann, aber Segen, weil es ihn halt als Menschen, als Person, als Leader unterm Strich weiterbringt. Und das ist ja auch immer der Hauptkritikpunkt, den wir an ihm gehabt haben.
Das ist es. Einfach, dass er reift mit den Aufgaben und dass er einfach als Leader, sage ich mal, wie gesagt, ich meine, das geht auf das zurück, was Morten ganz am Anfang gesagt hat. Zu den 52 Millionen, die du übernächstes Jahr erhalten sollst, gehört nicht nur das, was du auf dem Spielfeld zeigst, sondern tatsächlich auch das, was du neben dem Spielfeld zeigst und wie du dein Team führst. Dafür verdienst du am meisten in dem Verein und dafür wirst du dann quasi auch dementsprechend bezahlt. Und von daher,
ja, die 52 Millionen kriegst du nicht dafür, dass, wenn es eh schon läuft, 4 Touchdowns werfst, sondern wenn es nicht läuft, das Ding umbiegst und das Spiel nach Hause holst.
Ja, und ich denke, gerade dieses Jahr werden wir gegebenenfalls da mit den Herausforderungen, die uns gegenüberstehen dieses Jahr, ganz tiefe Einblicke dahingehend bekommen, wie oder was wir in Zukunft von Kyler Murray erwarten können und welcher Typ von Leader er tatsächlich sein wird. Ein letzter Punkt. Du hattest es eben gesagt, Fluch und Segen zugleich. Ich hatte es auch gesagt. Fluch natürlich auch, weil er ja wahrscheinlich nicht spielen wird. Meine Vermutung ist, dass er jetzt zum Anfang des Trainingscamps, und das ist ja am 27. in 3 Tagen heute in 3 Tagen, dass er dann auf die Pub-Liste gesetzt wird, die sogenannte Players Unable to Perform-Liste. Davon gibt es verschiedene Formen. Nichtsdestotrotz, und die Quintessenz davon ist, wenn du am Anfang der Saison oder nach dem letzten Roster-Cut, wenn du das 53-Mann-Roster bestimmst, immer noch auf dieser Pub-Liste bist, musst du gezwungenermaßen die ersten 4 Wochen der Saison aussetzen oder zumindest mindestens die ersten 4 Wochen der Saison, einfach weil du einen Roster-Spot dadurch gewinnst, während jemand auf der Publiste sitzt. Und von daher denke ich mal, so, das wird so ein Stück weit das Zukunftsszenario zumindest für Kyler Murray sein. Ich glaube nicht, dass wir ihn Woche 1 sehen werden, haben wir ja aber auch alle schon zur Kunde gegeben. Vielmehr wird es irgendwann Mitte der Saison sein, dass er hoffentlich dann wieder aufs Spielfeld läuft. Die Flightband-Folge war auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich. Man hat sehr, sehr tiefe Einblicke bekommen und ich glaube, Morten, du stimmst mir auch dabei. dass man die Folge tatsächlich jedem ans Herz legen kann, auch wenn das gegebenenfalls nicht eines Mannes Formates ist.
Du musst nur 15 weitere Minuten durchhalten, Dennis, dann ist die Folge vorbei.
Man muss es ja nicht in einem Tag machen, ne? Man kann ja immer stückchenweise. Ja,
oder so.
Oh Gott, bewahre.
Häppchenweise.
Okay. Ja, ja, das braucht er, Dennis, Häppchen. Das ist im Alter, kommst du nicht mehr zu so großen Portionen.
Spart trotzdem Geld, ne?
Aber weil, wenn du hier Dingens essen gehst, wenn du Tapas essen gehst, zeigt sich blöd und dämlich. Also das ist ja schon teilweise
nicht, Wahnsinn. Nicht, wenn du nur eine Schale brauchst.
Ja, aber wer braucht denn? Ja, okay, du, ja, stimmt. Na gut, legen wir das Thema ad acta und ich würde sagen, legen wir auch das Thema Flyplanet ad acta. Wie gesagt, wenn ihr die Folge noch nicht geschaut habt, seht sie euch auf jeden Fall an. Sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr tiefgreifende Folge. Von daher gebt sie euch in jedem Fall. Gut, nutzen wir den Rest der Folge, die verbleibende Zeit, die uns übrig bleibt, um so ein Stück weit auf den Blick darauf zu werfen, was jetzt in den kommenden Wochen ansteht. Nämlich das Trainingscamp, die Saison, möchte man sagen, geht eigentlich wieder los. Alle Spieler, alle auf dem Roster aktiven Spieler müssen sich zum Trainingscamp melden. Wie gesagt, geht am Donnerstag los. Wir hatten zum Ende der letzten Folge der Birdwatch, der 151. Nochmal so ein Stück weit Revue passieren lassen, auf was wir besonderes Augenmerk legen werden im Trainingscamp. Und ich würde sagen, da die Folge aber schon ein Stück weit zurückliegt, würde ich das ganze Segment gerne einfach nochmal aufrollen, nochmal so ein Stück weit zusammenfassen. Worauf legen wir unser Augenmerk? Worauf werden wir achten? Dennis, deine Antwort kenne ich wahrscheinlich schon, aber Morten, deine Insights interessieren mich natürlich besonders. Aber Dennis, ich würde dir den Vortritt lassen, einfach weil du ja so wenig Redezeit bis jetzt hattest.
Jetzt erzähl mir erstmal, was du glaubst, was ich denke.
Du bist auf jeden Fall gespannt auf die Rookies, und zwar auf die ganze Klasse.
Ja, genau. Muss ich jetzt noch mehr sagen? Nein, also klar, die Rookie-Class ist dieses Jahr gut, da sind ja einige Spieler dabei, von denen wir uns viel erwarten, von denen wir uns viel versprechen, erhoffen oder wie man das auch immer nennen möchte. Und natürlich wünscht man sich, dass sie das natürlich ab dem ersten Tag des Trainingscamps auch brennen und auf den Platz bringen. Der zweite wichtige Punkt ist für mich einfach, dass die Jungs, die sich beweisen wollen, alle gesund bleiben. Na, dass da jetzt nicht einer irgendwie ausscheidet durch die Verletzung und deswegen einen Roster-Cut hinnehmen muss, weil er einfach gar nicht performen kann. Ansonsten, ich erwarte einfach, dass die Jungs, die jetzt da antreten, halt brennen auf dem Platz. Nicht nur die Rookies, auch die Veterans und wer da sonst so noch alles auf dem Platz stehen wird. Und diesen Kulturumschwung, der da jetzt begonnen wurde, auch in der sportlich beginnenden wichtigen Phase auf dem Platz gezeigt werden. Weil reden kann man bis jetzt viel, man musste noch nicht viel zeigen, muss man im Trainingscamp auch noch nicht. Aber also es ist der Beginn von dem, wo es jetzt ernst wird. Und es wurde viel geredet, was man machen möchte. Es wurde auch vieles eingehalten, aber jetzt muss man das auch auf dem Platz mal ein bisschen umsetzen.
Ja, ich möchte direkt zwei, drei Dinge aufgreifen. Wie gesagt, wenn du über die Rookie Class redest, möchte ich halt auch schauen, wie halten sich oder wie eingebunden sind überhaupt zum Beispiel BJ Ojulari zum einen, aber auch Garrett Williams auf der anderen Seite, weil beide, wie gesagt, mit verletzungsbedingt ja nicht am Mandatory Minicamp teilgenommen. BJ Ojulari hat es ja mit dem Hamstring so ein bisschen. Garrett Williams, unser Third Round Pick dieses Jahr, hatte ja auch einen torn ACL. Von daher interessiert mich gerade bei den beiden einfach, inwieweit die schon im Trainingscamp eingebunden werden können. Und dementsprechend dann aber auch perspektivisch, dass BJ Ojulari über die Dauer des Trainingscamps gegebenenfalls mal seinen Rookie-Vertrag unterzeichnet. Einfach damit du das Ding unter Dach und Fach hast, weil das ist immer noch nicht geschehen. Aber gut, sei es drum, da ist er nicht die Ausnahme.
Jetzt stell dir vor, der reißt sich in den ersten zwei Tagen das Kreuzband weg. Mit Owen hat noch keinen Vertrag unterschrieben.
Ja, das wäre so unglücklich. Ich glaube, das wäre gar nicht in Worte zu fassen, wie unglücklich das wäre für ihn.
Ja.
Und es ist aber nicht abstrus. Ich meine, gerade eben, bevor wir die Podcast-Folge auf Start gedrückt haben, CJ Gardner-Johnson hat sich ja wohl jetzt irgendwie verletzt im Training, im freien Training. Er wurde vom Feld runtergekartet. Da weiß man noch nicht genau, was abgeht. Naheem Hines hat sich bereits für Season-Ending qualifiziert, weil er mit dem Jetski irgendwo oder weil er weggedodged worden ist. Ich weiß nicht ganz, wie genau das Szenario ablief, Morten. Weißt du da mehr?
Nee, ich weiß nur, ich habe es auf Twitter gerade gelesen, dass es auf jeden Fall off the field gewesen ist, also im privaten Raum.
Ja, aber ich meine, das kann ja auch immer passieren. Ich meine, wir haben immer noch dieses traumatische Szenario, dieses traumatische Erlebnis. Antonio Hamilton letztes Jahr qualifiziert sich spielerisch, tut sich hervor über die gesamte Dauer des Camps und dann hatte er ja diesen unheimlichen, boah, rhetorisch bin ich wieder on fleek heute, Küchenunfall und hat sich ja dadurch dann erstmal, ich weiß gar nicht, wie lange war er am Anfang ausgefallen, na jedenfalls war er nicht zum Start der Saison ready und ist er dann erst später dazu gekommen. Das willst du natürlich vermeiden, aber Off-the-Field-Issues gerade, wie sowas, kannst du natürlich immer nur sehr schwer vorhersehen und auch wahrscheinlich kaum vermeiden. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, deswegen liegt der Fokus für mich, gerade wenn wir über die Rookie-Clash sprechen, auf Garrett Williams und auch BJ Ojulari, einfach um zu sehen, wie geht's mit deren Verletzungen voran. Bei BJ Ojulari tatsächlich nochmal ein bisschen mehr als bei Garrett Williams, weil an sogenannte Hamstring-Issues habe ich jetzt nicht denselben Anspruch im Trainingscamp, als wenn du das Kreuzband gerissen hast vorher. Also von daher, das dazu auf jeden Fall.
Ja, Hamstring ist ja auch ein bisschen weniger wild als ein Kreuzbandriss.
Das ist das, was ich meine, ja.
Ja.
Gut, Morten, hast du irgendwas, worauf du ganz besonders dein Augenmerk legst, antizipierend des Trainingscamps?
Also eigentlich schließe ich mich da Dennis' Meinung an. Ich meine, ihr seid da sowieso tiefer drin als ich. Da muss ich von vornherein schon sagen. Aber ich hoffe einfach, dass gerade unsere Veterans da den Leadership auch an die Jungen, auch an die neuen Spieler weitergeben, dass jetzt endlich mal genutzt wird, den Vibe, den neuen, den Gen und Monty halt reinbringen. Das ist jetzt komplett neu, also wir haben auch keinen Steve Keim, sondern nicht nur einen neuen Headcoach, sondern komplett alles neu, Restart, komplett von Null, ein Kyler, der halt, wie gesagt, sich dann auch vielleicht, auch wenn er nicht mittrainieren kann, aber ans Feld stellt, wenn es möglich ist und den Jungs gut zuspricht, was weiß ich nicht, oder mit denen interagiert, der sagt hier, ey, ich muss, kannst doch nicht mit euch trainieren, aber ich bin da, komm hier, lass uns nochmal. Und wenn es nur was durchsprechen ist oder so. Ja. Aber generell einfach Anwesenheit zeigt, sagt, Jungs, ich bin euer Leader, ich bin für euch da, auch wenn ich verletzt bin. Und den Jungs auch einfach ein gutes Gefühl gibt. Und dass wir einfach jetzt diesen Rebuild wirklich gut anfangen, die Jungs auch eine gute Moral haben, alles durchhalten, auch wenn es vielleicht nicht so eine erfolgreiche Saison wird. Aber da sage ich auch immer, erst wenn das vorbei ist, Spiel vorbei ist, dann kannst du drüber meckern. Also ich würde da noch nicht so viel schwarz malen und dann einfach weiter diesen Rebuild fortsetzen, gut aufbauen und dass wir dann in 2-3 Jahren hoffentlich wirklich erfolgreich oben mitspielen können. Und das beginnt aber halt jetzt und nicht erst in 2-3 Jahren.
Ja, ich möchte dabei oder jetzt anschließend einen Punkt aufgreifen, der sowohl bei dir so ein Stück weit rausgekommen ist, als auch bei Dennis, und ich möchte das Kind gern beim Namen nennen oder zumindest könnt ihr mir sagen, ob ich damit den Nagel auf den Kopf treffe. Ich möchte lachende Gesichter sehen im Trainingscamp. Egal ob Veteran oder Rookie, ich möchte, dass die Leute Spaß haben, weil alleine lächelnde Gesichter hast du die letzten Jahre nicht im Trainingscamp gesehen. Ich möchte, dass die Energie, die Jonathan Gannon da reinbringt, einfach die Spieler dazu bringt, das Trainingscamp ganz anders aufzufassen. Da wirklich mit Spaß ranzugehen. Und ich will wirklich, es ist so eine kleine Geste, eine kleine, wirklich eine ganz, für manche vielleicht Belanglosigkeit, aber ich glaube, dass so ein lächelndes Gesicht beim Trainingcamp einfach unheimlich viel machen würde. Nicht nur für die anderen Spieler, die gegebenenfalls an dem Tag keinen Bock haben zu trainieren oder sonst irgendwas, sondern einfach für die kompletten, also für das vollumfängliche Vibe, der dann da herrscht. Und ich glaube, dass, wie gesagt, dass einmal die Energie, die Jonathan Gannon damit reinbringt, die ich auch wieder sehen will. Also ich möchte, dass er da über den Platz läuft, wie in seiner Mic'd-Up-Folge, die auf YouTube ja veröffentlicht worden ist, dass er da über den Platz läuft und einfach quer wirklich über die 100-Yard-Fläche da gefühlt Befehle erteilt und hast du nicht gesehen. Das will ich sehen. Ich will sehen, wie die sich da gegenseitig richtig challengen. Ich will sehen, wie die Spaß daran haben und ich möchte sehen, wie Rookies und Veterans sich gegenseitig weiterentwickeln. und tatsächlich auch ergänzen. Also das ist einfach so im Großen und Ganzen das, wo ich ein Augenmerk drauf legen werde. Entschuldigung. Darüber hinaus natürlich, wer mittrainiert. Buda Baker zum Beispiel soll ja reportedly sich anmelden zum Trainingscamp. Für viele ging ja die Debatte irgendwie so ein bisschen rumherum, von wegen, kommt er nicht, meldet er sich zum Trainingscamp, meldet er sich nicht, weil viele sehen ja die Vertragsverhandlungen kritischer, der eine oder andere weniger kritisch, ich gehöre eher zu zweiterem. Von daher, Buda Baker hat sich ja offenkundig angemeldet, wobei er ja auch selber gesagt hat, wenn ich da sein muss, dann bin ich da. Er ist nicht der Typ, der da, sich dann da raushält. Ich meine, das würde auch so ein bisschen gegenläufig dem sein, was er die letzten Jahre immer zeigt und sagt. Also von daher, Buda Baker wird da sein. Und das ist einfach so, glaube ich, das große und ganze Ziel, einfach diesen Culture Shift zu nutzen, um tatsächlich auch dann im Trainingscamp zu zeigen, wir haben hier Bock, wir treten hier als Team auf und wir lächeln beim Training so ungefähr, auch wenn es halt über 110 Grad Fahrenheit sind oder sowas, wo es eigentlich überhaupt keinen Spaß macht zu laufen. Ja. Dann habe ich natürlich aber auch noch selber einen Punkt, und zwar, und ich nehme jetzt einfach wieder die Low-Hanging Fruit, ich würde sehr, 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 sehr gerne Eindrücke davon bekommen, wo Paris Johnson spielt in der O-Line, einfach nur um ein Stück weit mehr Idee darüber zu bekommen, wie die O-Line am Ende des Tages aussehen wird. Gleiches gilt für sowohl Zaven Collins als auch für Isaiah Simmons, dass man so ein Stück weit einfach auch als Fan schon mal zumindest eine Idee bekommt. Was passiert vor allem mit Isaiah Simmons? Mit Zaven Collins ist die Rolle, glaube ich, ziemlich einfach ausgerichtet. Du setzt ihn als Outside Linebacker ein. Ich meine, ja, die können auch verschiedene Formen in verschiedenen Formationen übernehmen, keine Frage. Aber ich glaube, gerade bei Isaiah Simmons kannst du jetzt nicht mit dem Finger auf eine Position zeigen und sagen, so, ey, da spielt der junge Mann. Von daher, ich würde ganz gerne einfach für mich wissen, ja, es ist diese verfluchte 2020 Draft Class, die erst ins vierte Jahr geht, die mit ihren Verträgen echt unglückliche Zeitpunkte erwischt haben. Aber ungeachtet dessen würde ich ganz gerne wissen, dass wir mit einem der athletischsten Spieler im Team auch zielgerichtet einsetzen. Und das wäre so ein Take aus dem Trainingscamp, wo ich sagen würde, so, der wäre schon nett. Ja. Ben, willst du was sagen?
Nein, ich stimme dir nur zu. Also, habt ihr zufällig Isaiah Simmons auf dem Bild gesehen von DeAndre Hopkins, was er jetzt am Wochenende gepostet hat? Nee. Wo er mit Oberkörper freigestanden hat?
Nee.
Der ist ja schon wieder oder immer noch gut in Shape. Also, die kannst du bedenkenlos an jede Tür stellen, da kommt keiner durch.
Nicht schlecht. Und dann frage ich mich halt, wie du als, ich meine, er entspricht ja jetzt nicht dem Safety-Prototyp, trainiert ja aber durchweg mit den Safeties. Also es wird interessant zu sehen sein, welche Rolle Jonathan Gannon für Isaiah Simmons auserkoren hat. Und wie gesagt, ich denke, gerade über die Dauer des Trainingscamps werden sich da hoffentlich die ein oder anderen Erkenntnisse anschließen, damit mein Durst nach Wissen befriedigt ist. Irgendwie sowas? Ja, ich glaube, so kann ich sagen. Dennis, hast du noch was, was du, sag ich mal, Augenmerk schenkst im Trainingscamp?
Nee, nicht wirklich.
Wow.
Also, wie gesagt, ich will den Kulturwandel irgendwo wahrnehmen.
Ja.
Man kriegt vom Team, man kriegt ja nicht so viel mit von dem, und auch nur das, was veröffentlicht wird. Aber dieser Kulturwandel, der möchte ich halt auch wahrnehmen können. Also, ja, wie gesagt, bisher theoretisch wurde viel gemacht, theoretisch wurde viel geredet. Jetzt möchte ich halt praktisch auch sehen, was passiert. Was da wirklich umgesetzt wird und was nicht. Oder kann das vielleicht auch gar nicht umgesetzt werden, weil, ne, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich möchte halt einfach was wahrnehmen.
Ja. Aber dafür müsstest du ja die Videos schauen. Entspricht das deinem Format?
Oh.
Ich frage für einen Freund.
Trotz feiert.
Ich frage für einen Freund, Dennis.
Ja. man kann auch lesen, ohne was zu Videos.
Ja, ja.
Nein, aber ich gucke mir keine 20-Minuten-Videos an. Aber wenn es dann 30-Sekunden-Videos sind, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Okay, gut.
Ich hab immer so viel Lebenszeit, ich kann dir nicht verschwenden.
wenn du jetzt die Mitleidskarte auspackst, Dennis, dann ist okay. Dann trete ich auch nicht weiter drauf.
Du erzählst auch mal, ich bin alt, von daher.
Ja, das ist das Einzige, was ich gegen dich habe. In allem anderen bist du mir überlegen.
Ja gut, und das werden wir auch nicht mehr ändern können.
Ah, das Schöne ist, dass du weißt, das ist eine Lüge. Morten, Morten, dieselbe Frage. Hast du noch etwas, was du ergänzen möchtest in Sachen Augenmerk Trainingscamp?
Nee, also wie gesagt, das, was wir alles gerade besprochen haben, würde ich gerne sehen. Was mir dann einfach noch dazu einfällt, dann soll Kyler, auch wenn er nicht ein bisschen werfen kann, diesen Triff die Tonne Wettbewerb wieder einführen, den sie dann aus der All or Nothing Staffel, den wir kennen. Das bringt auch gute Laune, zum Beispiel. Ja. So war es einfach, wie du schon sagst, lachende Gesichter. Alle sollen Spaß haben bei der Arbeit. Wenn du Spaß bei der Arbeit hast, kennen wir selber aus Privatleben, bringst du bessere Leistungen. Und gerade für Isaiah Simmons ist auch wichtig, wenn er sich auf eine Sache fokussieren kann, dann bringt er, glaube ich, auch bessere Ergebnisse. Also von daher, ja, alles das würde ich unterschreiben, was wir besprochen haben.
Ja, ich finde vor allem, was du gerade gesagt hast, weißt du, so, wenn du so ein Outer Curricular Activities hast, ich glaube, dass das verleiht einfach der ganzen Situation Trainingscamp dann nochmal eine andere Form von Lockerheit, aber auch wieder eine andere Form von Competitiveness. Ich meine, wer gewinnt, zahlt wahrscheinlich nicht den Kastenbier, so viel ist sicher. Oder kommt nicht am nächsten Tag in einem Clown-Kostüm zum Training. Ja, hat es ja alles schon gegeben. Gut, ich würde sagen, ziehen wir das Ganze einfach nicht künstlich in die Länge. Wir haben jetzt wieder 50 Minuten auf dem Tacho. Ich denke, das ist eine vernünftige Zeit für die erste Folge nach der 4-Wochen-Pause. Leute, hat mich sehr gefreut. Morten, dir lieben Dank für die Zeit.
Ja, ich habe zu danken.
Na, immer wieder eine Freude, Leute aus der Community dabei zu haben. Und Morten, wenn du der Community jetzt noch was mitgeben würdest, was wäre das?
Ja, wie gesagt, Leute, traut euch. WhatsApp-Gruppe schreiben wir ja sehr, sehr viel. Kommt rein, wenn ihr es nicht gemacht habt. Ich sage, ich war jetzt zum zweiten Mal dabei und hat beim zweiten Mal sogar noch mehr Spaß gemacht als beim ersten Mal, weil ich mir selber auch sicherer gewesen bin. Und ich kann es nur jedem empfehlen, weil wir quatschen über unser liebstes Hobby, über unsere liebste Mannschaft. Du kannst deine Meinung reinbringen. Und es ist auch ganz lustig, sich selber dann mal im Auto nächsten Tag zu hören.
Also hörst du dir die Folge tatsächlich dann morgen im Auto an, oder wie?
Ja, wahrscheinlich zu Hause, weil am Steuer muss ich mich dann zusammenreißen, wenn ich mich selber im Radio höre. Also dann lieber zu Hause auf der Couch.
Ja gut, Morten, aber du musst entschuldigen, ich muss die Chance noch beim Zopf greifen. Und zwar habe ich, man sieht ja bei dir im Hintergrund, du hast da eine Flagge hängen, die jetzt keine Cardinals-Flagge ist.
Ja.
Möchtest du dich outen?
Ich oute mich sehr gerne. Damals, als wir angefangen haben, Football zu gucken, haben wir natürlich als allererstes für die Cardinals entschieden. Allerdings haben wir uns dann auch gesagt, wir suchen uns ein Second Favorite Team aus der jeweils anderen Division. Und Conference, Entschuldigung. Und daher hängt hier hinten auch eine Ravens-Flagge, ja. Und die habe ich auch schon live in London gesehen. Da war ich sehr, sehr glücklich und sehr stolz drauf.
Ah, das war das letzte Mal, dass du dabei gewesen bist. Ich sag, wie es ist.
Nein, das war, ich war mit zwei Jaguars-Fans da und wir haben 44-7 damals verloren und ich durfte mir das den ganzen Urlaub anhören. Also, ouch. Ich habe Strafe auf den Fuß gekriegt.
Oh Mann, Strafe in London, Strafe als Cardinals-Fan, gestrafter Mensch.
So ungefähr.
Morten, nimm das nicht so ernst, wenn er sagt, du darfst nicht mehr wiederkommen. Er kann sich eh nicht mehr dran erinnern, ein paar Wochen.
Er macht ja nichts. Die German Bird Game Flagge hängt er ja auch. Also von daher.
Er hat dich doch diesmal schon wieder erkannt vom letzten Mal. Von daher, komm in ein paar Monaten einfach wieder. Das merkt er eh nicht.
Mach ich.
Aber diesmal will ich die Flagge nicht mehr sehen. Nein, Spaß beiseite. Gut, dann Morten, wie gesagt, danke dir, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Dennis, dir wünsche ich natürlich auch einen wundervollen Abend.
Danke, wünsche ich euch auch, euch allen, euch beiden und dem, der es hört.
Und Birdgang, wir hören uns nächste Woche Montag nach Beginn des Trainingscamp, wo wir dann hoffentlich schon die ersten Eindrücke miteinander teilen können, wenn es wieder heißt Rise Up Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Birdgang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.